Ach ja, Februar, love is in the air. Und ich sag's euch, bei mir geht Liebe ziemlich oft auch durch den Magen. Zumindest kocht mein Partner immer sehr gut. Und im Februar, da liebe ich diese kleinen Genussmomente. So Date Night, Brunch oder einfach so ein bisschen Self-Care auf der Couch. Und genau dafür passt Koro perfekt. Und ich bin ganz ehrlich, ich liebe Erdbeeren. Und bei Koro, da gibt's da so zwei Dinge, bei denen ich komplett eskaliere. Nämlich die Erdbeeren in Milchschokolade. Also nur noch so eins snacken und noch eins snacken, passiert oft. Und dann die getrockneten Erdbeeren. Mega-Topping für Müsli, Joghurt, mein Skirp. Porridge oder andere Sachen. Einfach so pur snacken kann man auch manchmal. Greife ich schon gern mal zu. Und wenn es um kleine Liebesbeweise geht, Koro ist für mich da echt eine gute Adresse für die süßen kleinen Naschgeschenke. Für Partner, Friends, Family und auch für dich selbst, wenn du möchtest. Und ich habe da schon was geholt, aber wenn ich das jetzt verrate, dann wäre ja die Überraschung weg. Also von daher, geht auf koro.com und gebt mir den Code RETTERVIEW einfach noch ein bisschen Rabatt oben drauf, damit ihr auch was spart. Also viel Spaß beim Snacken und Naschen und natürlich auch verschenken. Ich möchte euch heute ein paar Fragen stellen, und zwar welche, die unangenehm sind, vielleicht unbequem auch. Fragen, die viele im Ich möchte euch heute ein paar Fragen stellen, und zwar welche, die unangenehm sind, vielleicht unbequem auch. Fragen, die viele im Rettungsdienst kennen, aber selten offen besprechen. Was macht ihr, wenn ihr merkt, dass der Mensch vor euch eigentlich gar nicht mehr so richtig versteht, was gerade passiert? Dürft ihr ihn dann zwingen? Muss man ihn wirklich dann einfach mitnehmen? Oder ist das schon Freiheitsberaubung? Und jetzt eine Frage an alle diejenigen, die mal nicht im Rettungsdienst arbeiten. Was würdet ihr erwarten, wenn ihr krank, verwirrt oder nicht mehr ganz klar seid? Soll der Rettungsdienst dann einfach sagen, okay, dann bleiben Sie halt hier? Diese Fragen sind nicht theoretisch. Die passieren nämlich jeden Tag. In Wohnungen, in Pflegeheimen, auf der Straße, überall, wo der Rettungsdienst eben tätig ist. Und ich kann nur sagen, ich hatte jetzt auch so einen Tag, wo ich echt viele Patienten zu Hause gelassen hatte. Immer mit einem relativ guten Gefühl, manchmal aber doch ein bisschen Bauchgrummeln. Denn eine der gefährlichsten Entscheidungen im Rettungsdienst passiert nicht bei Reanimation oder beim Polytrauma, wenn alles laut und hektisch und offensichtlich ist. Die gefährlichsten Entscheidungen im Rettungsdienst passieren dann, wenn es ruhig wird. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir fahren nicht. Und warum genau diese Entscheidung so gefährlich ist, das klären wir heute.
RETTERVIEW.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfallsanitäter Sammy Splint.
Transportieren oder nicht transportieren, das ist hier die Frage. Und Nicht-Transport, der klingt erstmal so ein bisschen harmlos. Kein Blaulicht, keine Hektik, keine Übergabe in der Notaufnahme. Für Außenstehende sieht das oft sogar beruhigend aus, so nach dem Motto, na, dann war ja wohl scheinbar nichts Schlimmes. Aber da kann durchaus ein Denkfehler sein, weil Nicht-Transport ist kein Nichtstun. Nicht-Transport ist aktive Medizin, weil wir entscheiden in diesem Moment nicht über den Zustand jetzt, sondern über alles, was danach passieren könnte. Und das soll heute das Thema sein, mit dem ich mich mal ein bisschen beschäftigt habe, wo ich mal so meine Gedanken aufgeschrieben habe, recherchiert habe und geguckt habe. Und ja, auch ich hatte heute zu diesem Aufnahmetag einen Einsatztag, in dem ich viele Patienten tatsächlich mal zu Hause gelassen habe. Und ja, ich hatte oft ein gutes Gefühl, manchmal war aber so ein bisschen Bauchkrummeln dabei. Und das hatte mich so beschäftigt, dass ich gesagt habe, hey, darüber kann man durchaus mal eine Podcast-Folge machen. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, ein ganz kurzer Hinweis auf einen Partner, den viele von euch schon kennen und den wir ganz bewusst unterstützen, und sie unterstützen uns auch schon jahrelang, also RETTERVIEW. Und wir arbeiten nicht einfach mit irgendeiner Marke zusammen, sondern nur mit Unternehmen, bei denen wir wirklich hinterstehen. Und hier geht es jetzt um Holy Energy. Wir haben Holy nicht nur getestet, sondern das Team persönlich kennengelernt. Wir waren hinter den Kulissen, wir haben da reingeschaut, uns intensiv mit deren Philosophie beschäftigt, und genau deshalb sagen wir, diese Zusammenarbeit passt, und deswegen wollten wir dahingehend erstmal auch Danke sagen. Einmal natürlich an euch, dass ihr das Ganze genauso feiert wie wir, aber auch eben an Holy selbst, die gesagt haben, ey, ihr seid so klasse, ihr seid so geil, wir unterstützen euch weiterhin mit dem, was wir hier mit unserem Produkt verdienen, machen und vor allen Dingen, was wir halt auch selbst feiern. Denn Holy steht einfach für Transparenz, Innovationsgeist und eine klare Haltung zu gesünderen Alternativen. Kein Zucker, keine künstlichen Aromen oder Farbstoffe und dafür natürliche Zutaten. Und durch durchdachtes Koffeinsystem, muss man auch sagen, mit dem sogenannten New Caf nennt man das Ganze und L-Theanin, Vitamine und Nootropics, damit du fokussiert bleibst, auch wach vor allen Dingen, aber eben nicht wie bei anderen Energies, zum Beispiel total ins Zittern kommst oder dann eben so einen Absturz bekommst, ja, gerade bei den Energy-Sorten. Gerade im medizinisch-sozialen Bereich haben wir auch durch die Zusammenarbeit mit vielen Kolleginnen und Kollegen neue Holy-Fans entdeckt, weil es im Alltag einfach super funktioniert, ohne den Körper zusätzlich sehr stark zu belasten. Und wer eben kein Energy trinken möchte, der kann halt auch auf die tollen Eistee-Sorten oder auf die Hydration-Sorten zugreifen. Und ich bin immer noch Fan davon. Ich finde es auch toll, dass sie es endlich gemacht haben. Es gibt halt auch einfach Milchshakes, ja. Und jetzt ganz neu, gerade zur Nachweihnachtszeit oder auch jetzt zur Weihnachtszeit, kam eben auch noch so ein Spekulatius-Milchshake raus. Den habe ich auch total gefeiert. Ihr könnt euch darüber sehr gerne selbst informieren und überzeugen und natürlich auch ein bisschen profitieren. Geht einfach auf retterview.de/holy und wenn ihr den Code im Shop eingebt bei den Retterview, ja, spart ihr 10% und unterstützt gleichzeitig unsere Arbeit, damit wir auch in Zukunft Inhalte rund um Aufklärung, Erste Hilfe, Rettungsdienst und vieles andere im Blaulichtmilieu machen können. Also danke an Holy und jetzt aber rein ins Thema.
Kurzer Disclaimer.
Bevor wir tiefer in rechtliche Fragen einsteigen, und das werden wir heute definitiv tun, noch ein ganz, ganz kurzer Hinweis. Also, ich bin kein Anwalt. Was ich hier sage, basiert auf meiner persönlichen Rechtsauffassung, meiner Ausbildung und meiner Erfahrung im Rettungsdienst. Das ersetzt also keine rechtliche Beratung, was ich hier jetzt heute von mir gebe und erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder verbindliche Auslegung der Gesetzeslage. Gesetze, Landesregelungen und Dienstanweisungen können sich immer unterscheiden und ändern. Wenn ihr rechtliche Sicherheit für euren konkreten Fall braucht, dann sprecht bitte mit eurer Führung, eurer Organisation oder holt euch juristischen Rat. Hier geht es um Einordnung, hier geht es um Verständnis und ein bisschen so Selbstdiskussion, nicht um Rechtsberatung. Ihr könnt mir aber super gerne immer eure Meinung kundtun in den Kommentaren auf den jeweiligen Podcast-Partnern wie Spotify und so weiter, wo ihr kommentieren könnt. Dürft sehr gerne auch eine E-Mail schreiben über unser Kontaktformular retterview.de/frage oder mir einfach auf Instagram schreiben. Ich bin sehr gespannt auf auch eure Meinung. Und fangen wir doch einfach mal mit so einem Beispiel an. Ich habe es mal genannt, der sitzt doch gemütlich auf dem Sofa. Ja? Stellt euch einfach mal folgende Situation vor. Wir fahren zu einem älteren Mann, so Mitte 70 sage ich jetzt mal. Der sitzt einfach so angezogen auf dem Sofa, öffnet selbst die Tür, wirkt freundlich, ist ein bisschen blass um die Nase. Ja? Die Vitalparameter, sagen wir einmal mal, Blutdruck ist gut, ja, der ist in Ordnung, so normoton. Ja, Puls ist nicht gerade auffällig, Sauerstoffsättigung ist gut. Mit einem BZ, da können wir jetzt auch nicht klagen. Die Angehörige, die mit dabei ist, hat aber gesagt, er war vorhin mal ganz kurz weg und dann ging es nach einer gewissen Zeit wieder. Und hier beginnt so ein bisschen die Gefahr, finde ich. Denn für das Auge eines Außenstehenden wirkt erstmal alles ruhig und fast schon banal. Ja, viele zögern dann auch teilweise den Rettungsdienst anzurufen und sagen, boah ja, es ging ja jetzt gerade wieder, ja, kann auch mal nach hinten losgehen. Aber medizinisch genau das ist der Moment, in dem halt einfach die Erfahrung zählt so im Rettungsdienst. Denn was war denn das jetzt gerade? Warum war der denn weg? War das eine harmlose Kreislaufreaktion einfach nur? So eine kardiale Synkope vielleicht? Oder war es vielleicht sogar was Neurologisches oder auch Metabolisches? Ne? Doch eine Blutzuckerentgleisung, was auch immer. Nicht-Transport, der wirkt leise. Aber leise heißt nicht immer ungefährlich, finde ich. Und hier wird's jetzt mal ganz spannend, denn wir kommen hier so auf ein Thema zu, wo das Wort Transportindikation fällt. Und mal ganz klar gesagt, Transportindikation, das ist keine Zahl und auch kein einzelner Messwert. Vitalparameter sind immer Momentaufnahmen. Sie zeigen, wie ein Mensch jetzt gerade, wo wir da sind, aussieht. Und nicht, wie er sich entwickeln wird oder was vorher war. Ja, und gerade Leute bei älteren Menschen, chronisch Erkrankten oder Menschen mit einer zum Beispiel ja, hohen Schmerztoleranz, ja, die kompensieren wirklich lange. Kompensieren heißt einfach, die können das lange aushalten. Die können teilweise auch Defizite mit anderen Sachen ersetzen. Der Körper macht da auch einiges, um gewisse Notlagen, akute Fälle auch zu kompensieren. Der Schock ist da ein super Beispiel. Ja, wir haben ja den kompensierten Schock, den dekompensierten Schock und dergleichen. Ja, und wenn wir so in so einem Schock sind, ja, lebensgefährlicher Zustand übrigens, ja, dann kann der Körper da meistens auch erstmal gegensteuern, indem er irgendwo Volumen noch herholt, versucht Gefäße zu verengen, damit das Volumen sich eben auf die Mitte des Körpers, ja, also eine Zentralisierung quasi, konzentriert auf die lebenswichtigen Organe. Also sind alles so kompensierte Lagen erstmal. Ne? Und ja, dann hast du plötzlich den Fall, du hast Werte sind gut, ne? Und ja, ist doch eigentlich nichts. Nehmen wir mal ein zweites Beispiel. Ja? So eine Patientin, Anfang 70, starke Oberbauchschmerzen seit Stunden. Jetzt sind die Schmerzen aber nach einer Medikation deutlich besser. Sie hat Medikamente genommen und dann geht's ihr gut. Der Blutdruck ist stabil, der Puls ist ruhig, die Sättigung ist normal. Ein Klassiker wäre jetzt schon fast zu sagen, ja, die Schmerzen sind weg, die Werte sind gut. Ja, alles gut, ne? Aber was ist denn jetzt die Ursache der Schmerzen gewesen? Weil Schmerzen ist ja nicht unbedingt immer eine Erkrankung. Ja, kann es sein, aber ist meistens ja eher ein Symptom. Was sind aber die Ursachen? Gallenblase? Pankreatitis? Ein Aortenproblem? Ne? Oder ein Herzinfarkt zum Beispiel? Ja, kann alles sein. Analgesie nimmt zwar den Schmerz, ja, also Schmerzmittel nehmen Schmerz, aber sie löst nicht das Problem. Für Außenstehende klingt das doch logisch einfach, wenn man sagt, ja, der Schmerz ist weg, ist alles wieder gut. Und das machen wirklich, wirklich viele. Ja, die sagen, ich knall mir da mehrere Ibuprofen rein oder Paracetamol oder sonst irgendwas. Ja, das ist ganz salopp gesagt. Und dann geht das schon und irgendwann geht's aber nicht mehr. Denn das Gegenteil kann halt einfach der Fall sein und das sollte medizinischem Personal immer klar sein. Wir sind eigentlich immer auf Ursachenforschung. Ja, wir gucken immer, wo kommt das Ganze her und erzählen Sie mal noch ein bisschen, wie das war. Und gerade beim Erzählen, wenn die Leute so anfangen, detailliert die Vorgeschichte, die Anamnese zu erzählen, dann tauchen da Details auf, wo man doch ein bisschen hellhöriger sein muss, oder? Man kennt das wahrscheinlich aus dem Rettungsdienst, ihr kennt das ja selbst. Und manchmal, wenn ihr euch so mit Freunden unterhaltet und die sagen, boah, Mathe war heute total kacke, ne? Die Lehrerin hat alles falsch gemacht und falsch erklärt. Und dann musst du doch einfach mal hinterfragen, okay, erklär mir mal kurz, um welches Thema ging es denn heute? Und erklär mir mal, was hat sie denn da so erklärt, wo du jetzt sagst, das könnte falsch sein oder das hat sie falsch erklärt, ne? Der Allgemeinzustand ist kein Bauchgefühl. Ja, ihr kennt das ja auch, AZ, habt ihr wahrscheinlich schon mal auf meinem Instagram-Video gesehen, AZ-Verschlechterung. Ja, der AZ ist kein Bauchgefühl. Er ist eine Zusammenfassung auf, wie wirkt der Mensch auf mich, wie spricht er zum Beispiel, wie reagiert er auf gewisse Sachen und wie veränderte er sich oder verändert er sich so im Verlauf. Vielleicht erlebt ihr ja sogar, dass sich der Zustand, der Allgemeinzustand, sogar während eures Daseins verändert. Für Nichtmediziner heißt das, manchmal merkt man, dass etwas nicht stimmt, auch wenn man das nicht an der Zahl festmachen kann. Und viele beißen sich da tatsächlich immer gerne mal so an dem Monitor fest. Sprich also an so einem C3 Lifepack, was ihr auch immer habt, oder Zollgerät. Ne? Die gucken dann auf die Zahlen, sagen, Zahlen stimmen, BZ stimmt, ja, Temperatur stimmt, EKG sieht blande aus, ja, kann ja nicht sein. Und da, ich will euch, wie gesagt, auch nicht jetzt in Horrorszenarien reinreden. Ich will euch auch nicht sagen, nehmt bitte alles mit, was ihr könnt. Wir kommen danach auch nochmal drauf. Aber da kann halt echt der Hase im Pfeffer begraben liegen. So typische Fehleinschätzung. Und einige Sätze höre ich im Rettungsdienst immer wieder. Einer davon triggert euch vielleicht auch. Ja, der läuft doch noch. Ne? Der läuft noch, also geht's ihm ja gut. Und das erlebe ich auch immer. Da könnte ich manchmal ausrasten. Also innerlich geht da der Monk und da würde ich dann sagen, nee, Freunde, und das höre ich nicht nur von Notfallsanitätern, Rettungsassistenten oder Rettungssanitäterinnen, sondern auch von Notärztinnen. Ja, also auch das muss ich mir teilweise immer mal geben. Ja, weil Gehfähigkeit sagt doch nichts aus. Nichts über innere Blutungen, nichts über Herzrhythmusstörungen, nichts über neurologische Probleme oder. Ja. Nehmen wir mal wieder so ein kleines Beispiel, um sich das einfach vorzustellen. Ein Patient ist gestürzt, ist selbst die Treppe runtergekommen und sagt, alles gut, ich brauche nichts, obwohl da jemand angerufen hat oder einen Sturzsensor ausgelöst hat. Später stellt sich heraus, ja, der hat eine Antikoagulation, also Blutverdünner, sagen ja einige. Und dann hat er plötzlich ein subdurales Hämatom, also eine Blutung im Kopf. Ja, mit zeitverzögerten Symptomen, die können viel später auftauchen. Ja, da ist doch, der läuft noch, kein Sicherheitsmerkmal. Ne? Oder die Schmerzen sind weg. Ja, Schmerzfreiheit nach Medikamenten, das ist kein Entwarnungssignal. Ne? Oder der war doch ansprechbar. Viele lebensbedrohliche Zustände beginnen mit völlig orientierten Menschen. Ja, nehmen wir mal jetzt die Autounfälle und so weiter raus. Aber auch da kann das durchaus sein. Ja. Ne? Also das sind so Rechtfertigungen, die habe ich im Laufe meiner Karriere im Rettungsdienst so oft gehört, wenn ich mal mit Kollegen geredet habe und mir manchmal gesagt habe, aber Digi, hast du nicht noch schon mal darüber nachgedacht, dass das und das und das sein könnte? Ne? Und dann kommt manchmal auch gerne immer dieser Satz, ja, der wollte ja auch gar nicht. Ja. Den behalten wir mal im Kopf, diesen Satz. Der wollte ja nicht. Ja, wird noch später wichtig. No, das ist wirklich echt spannend. Also unterhaltet euch mal mit Kollegen darüber und hinterfragt gerne auch mal so ein paar Einsätze. Nein, natürlich sollt ihr jetzt nicht die Leute an den Pranger stellen, aber es tut schon mal gut und es ist super auch für den Input, wenn ein, sagen wir mal, Notfallsanitäter-Kollege einer Notfallsanitäter-Kollegin jetzt irgendeinen Fall erzählt und was da so erhoben wurde und dann dämmert es der Kollegin so, aber der hat doch da einige Sachen jetzt erst, entweder hat er es gemacht und er hat es einfach nicht für erzählwürdig gehalten oder aber er hat es einfach wirklich nicht gemacht und dann ist es eigentlich nicht gut, finde ich, wenn wir da hinter den Zaun halten. Warum sollte man den Kollegen nicht in ein kleines Gespräch verwickeln, mit ihm vielleicht auch sogar über diesen Fall diskutieren? Weil welche Chancen haben wir manchmal, ohne jetzt unsere Kolleginnen und Kollegen Rettungssanitäter hier bloßzustellen oder in die Ecke zu stellen, zu sagen, die können nichts. Es gibt super viele erfahrene Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter in Deutschland, wirklich ganz toll. Also, aber wir wissen doch selbst, eine 3-Monats-Ausweiterfortbildung zu einer 3-Jahres-Berufsausbildung ist halt eine riesen Gap, ne? Eine riesen Lücke an Fachwissen. Und wir kommen manchmal gar nicht dazu, jemanden aufs Auto zu bekommen, der unsere Entscheidung, die wir hier machen, wirklich hinterfragt. Denn ja, einige denken so, ja, er ist Notfallsanitäter, er muss das hier verantworten. Oder naja, vielleicht ist man da fachlich auch gar nicht so drinne und sagt sich, naja gut, wenn der Notfallsanitäter das so einschätzt, dann wird er ja unter dem Strich auch recht haben. Das will ich gar keinem Notfallsanitäter absprechen und keiner Notfallsanitäterin hier in Deutschland. Ne? Aber es tut uns als Notfallsanitätern doch wirklich mal gut, miteinander zu diskutieren, vor allen Dingen auch fachlich. Und da geht's nicht darum, immer die geilsten, besten Einsätze jetzt hier rauszupacken, sondern vielleicht auch mal den kleinen Fall, wo man ja einer alten Dame oder einem jungen Kind gesagt hat, ja, kann zu Hause bleiben, weil ist doch alles gut. Ja? Oder halt, boah, die wollte ja nicht. Kommen wir mal zu einem Punkt, der im Alltag ständig durcheinander geworfen wird. Und zwar die Begriffe Transportverzicht und Transportverweigerung. Ja, das ist nicht dasselbe. Und es ist auch kein Wortglauben, was ich jetzt hier betreibe. Also machen wir es mal ein bisschen verständlicher, so wie ich das verstanden habe. Und ich hoffe, ich liege da richtig. Ich freue mich auch gerne auf auch auf Juristen, die hierzu gerne etwas schreiben würden, ne? Richtig oder falsch. Ein Transportverzicht liegt nach meinen Recherchen vor, wenn der Rettungsdienst nach einer Untersuchung sagt, aus medizinischer Sicht besteht aktuell keine Notwendigkeit für einen Transport in die Klinik. Das ist unsere Entscheidung. Der Patient muss dem nicht zustimmen. Er darf nur nicht widersprechen und muss einwilligungsfähig sein. Nochmal anders erklärt, beim Transportverzicht entscheidet der Rettungsdienst, es gibt hier keine medizinische Transportindikation. Ne? Also der muss nicht in die Klinik. Ja, der Patient kann dann sagen, okay, dann bleibe ich hier, dann haben wir einen Transportverzicht. Aber sobald der Patient ausdrücklich Hilfe einfordert oder den Transport einfordert, ist es kein Verzicht mehr, sondern ein Konflikt, den wir dann klären müssen. Ich möchte für Außenstehende dennoch was klarstellen, beziehungsweise nochmal was festhalten. Denn es ist in den Köpfen manchmal ein bisschen falsch verankert in unserer 24-7-Service-Gesellschaft. Wer den Rettungsdienst ruft, ruft medizinische Entscheidungskompetenz und keine Garantie auf eine Krankenhausfahrt. Wenn es beim Rettungsdienst nur darum ginge, jetzt Menschen auf Wunsch ins Krankenhaus zu fahren, dann würden einfache Krankentransporte mit Monitoring vollkommen ausreichen und Menschen, die das halt bedienen. Quasi ein Taxi mit Blaulicht und ein bisschen medizinischem Klimbim drauf. Und viele werden dann immer aufbrausend, wenn es heißt, es erfolgt kein Transport. Aber das liegt oft daran, dass sie den Rettungsdienst als Service verstehen. Dabei ruft man uns halt einfach nicht für den Transport, sondern da sind Fachkräfte drauf, die jetzt hier einfach entscheiden, das ist kein Notfall. Ja, das heißt, die Ressource Krankenhaus, die müssen sie nicht benutzen. Sie haben noch viele andere Optionen, wie zum Beispiel den Hausarzt, einen Facharzt oder vielleicht die F6, F7. Vielleicht gibt's auch einfache Mittelchen, die man zu Hause nehmen kann, ne? Für eine Erkältung zum Beispiel. Ja, dafür rufen wir uns Leute tatsächlich auch nach Hause, die man hier einfach nutzen kann. Natürlich, wenn der Patient sagt, ja, also ich sehe das auch so, ja, nett. Und kann einfach auch nur sagen, ich dokumentiere das auch immer so. Und diesen Wortlaut, den dürft ihr euch gerne auch klauen. Ja? Aus medizinischer Sicht besteht aktuell keine Notwendigkeit für einen Transport. Oder noch dazu, es besteht auch keine akute Lebensgefahr aus aktueller Sicht. Und ein einvernehmlicher Transportverzicht. Aber auch so ein bisschen die Ablehnung durch den Rettungsdienst. Ne? Nur, dass hier dann beide Seiten eben gesagt haben, okay, wenn sie das so sagen, dann akzeptieren wir das so. Ja? Gibt auch eine Liste bezüglich der Ablehnung durch den Rettungsdienst und der Einwilligungsfähigkeit des Patienten, kommen wir aber nachher nochmal drauf. Transportverweigerung, das ist so der Konfliktfall. Ja, Es ist also so, wenn wir sagen, Sie sollten definitiv ins Krankenhaus. Und der Patient sagt einfach, nee, mache ich nicht, will ich nicht. Ja, das ist ein Konflikt zwischen medizinischer Empfehlung und dem Patientenwillen. Und dieser Konflikt ist nur dann rechtlich sauber, wenn der Patient auch wirklich einwilligungsfähig ist. Eine Unterschrift ersetzt diese Fähigkeit nicht. Ja, eine Unterschrift sagt nicht aus, ob jemand einwilligungsfähig ist oder eben nicht. Und wer im Notfall sanitäter gut aufgepasst hat, wird wahrscheinlich jetzt die Augen rollen und sagen, oh nein, jetzt kommt das Thema, Einwilligungsfähigkeit, wie war das nochmal? Ja, da muss man definitiv mal nachschauen, was denn wirklich Einwilligungsfähigkeit heißt. Ja, es heißt nicht, der Patient redet oder kennt seinen Namen. Das Einwilligungsfähigkeit heißt, er versteht, was los ist. Er versteht, was passieren kann. Er kann die Risiken auch abwägen, ja, und er entscheidet natürlich frei, ohne jetzt dem Dazutun und den Zwang von anderen Außenstehenden. Und da kann ich euch nur empfehlen, ich pack's euch auch gerne nochmal rein von den Kollegen von rd-factsheets.de, ist in den Shownotes mit drin, der direkte Link zu der PDF, nämlich Seite 70 vom Deutschen Berufsverband für Rettungsdienst e.V., die Entscheidung über die Beförderung eines Patienten. Seite 70 soll das mit drin sein. Finde ich ganz spannend, wenn man da mal durchgeht. Klickt ruhig mal drauf und guckt euch das nebenbei an, wenn ihr gerade Zeit habt und nicht im Auto sitzt oder irgendwie anders abgelenkt seid. Ja. Wenn man da mal drauf guckt, da haben wir die ABCDE-Herangehensweise, Anamnese, körperliche Untersuchung, Monitoring und so weiter. Ja. Und dann gibt es jetzt die Entscheidung über die Notwendigkeit einer Beförderung. Ja. Wenn die Beförderung erforderlich ist und der Patient willig der Beförderung ein, ja, dann gibt es halt die Beförderung. Ja. Ist die Beförderung jetzt erforderlich und der Patient lehnt die Versorgung oder die Beförderung ab, dann kommen wir auf eine Checkliste für die Versorgungs- und Beförderungsablehnung durch eben den Patienten. Und da muss man so eine gewisse Checkliste einfach mal mit abarbeiten. Und dann gucken wir mal auf die Beförderung erforderlich und der Patient lehnt jetzt aber die Versorgung und die Beförderung ab. Ja, und da ist es super, holt euch eine Checkliste raus, wenn sowas ist. Wenn ihr euch nicht sicher seid wegen der Einwilligungsfähigkeit, dann macht das. Also, wenn der Patient jetzt ablehnt, ne, und die Checkliste sagt aber, hey, der muss mit, ne, und der ist nicht einwilligungsfähig, dann heißt es hier Beförderung. Das sieht erstmal total easy aus, aber wir kommen gleich mal dazu, wie das dann ist mit so einer Beförderung. Für die, die nicht jetzt mitlesen können, zum Beispiel, ja, den lese ich das jetzt hier nochmal vor. Hier steht nämlich die Checkliste Versorgungs- und Beförderungsablehnung durch Patienten bei medizinischer Notwendigkeit. Und hier wird gesagt, wird eine der Fragen von Nummer 1 bis 16, ja, ich lese die jetzt alle vor, aber bestimmt auch mal interessant, mit Ja beantwortet, ist die Nachforderung eines Notarztes dringend empfohlen. Ja, warum Notarzt, klären wir nachher auch noch, ja, aber gehen wir doch mal durch. Ist der Patient unter 18 Jahren und rechtlich, ne, Gesundheit, Aufenthalt, betreut, ja, nein, dann gehört er halt transportiert. Gibt es Hinweise auf vorliegende drohende Hilflosigkeit? Gibt es Hinweise auf Schlaftrunkenheit oder Schlafwandel? Gibt es Hinweise auf Drogenintoxikation oder ausgeprägte beeinträchtigen Medikamenteneinfluss? Gibt es einen Hinweis auf ein Fieberdelirium? Gibt es einen Hinweis auf eine neu aufgetretene Desorientierung? Gibt es einen Hinweis oder beziehungsweise besteht eine retrograde Amnesie? Haben wir einen Zustand nach einem zerebralen Krampfanfall im Zusammenhang mit dem aktuellen Einsatz in diesem Fall? Ja? Gibt es Hinweise auf Bewusstseinsstörungen unter einer Hypo- oder Hyperglykämie? Bestehen starke Schmerzzustände? Hinweise auf eine höchstgradige psychische oder körperliche Erschöpfung? Gibt es direkt zuvor bestehende Bewusstlosigkeiten, die jetzt gerade passiert sind? Ne? Also, das ist damit gemeint. Gibt es Hinweise auf Suizidalität? Gibt es Hinweise auf eine Fremdgefährdung? Ja, wenn Leute da auf andere Leute dann auf einmal losgehen, das hört nicht auf. Gibt es eine akute oder drohende Lebensgefahr oder eine drohende schwere gesundheitliche Schäden? Und gibt es Bedenken und Zweifel seitens des Notfallsanitäters? Und wird eine dieser Fragen mit Ja beantwortet, ist es wirklich dringend empfohlen, den Notarzt nachzuholen und den Notarzt mit entscheiden zu lassen, ja, ob eine Versorgung oder Beförderung gegebenenfalls auch unter Zwang sein muss. Heißt es nein, in allen Fragen. Dann wird hier auch empfohlen, eine umfangreiche Aufklärung über mögliche gesundheitliche, gegebenenfalls auch tödliche Folgen der Versorgungs- und Bevölkerungsverweigerung und Informationen über Hilfsangebote, also sprich ein Hausarzt zum Beispiel, sowie die Aufklärung, jederzeit erneut den Notruf wählen zu können, das ist zu machen. Ja, also deswegen finde ich diese Checkliste so gut, weil nehmt euch die raus und sprecht mit dem Patienten durch. Ich weiß, wir sind hier alle unter Stress und Druck und ja, man will das Mittel wieder frei bekommen, man will Feierabend haben, man möchte Mittag machen, aber hey Leute, das holt euch gegebenenfalls ja aus so einer rechtlichen Situation einfach auch raus. Ja, ebenfalls versucht einfach auch Informationen von Angehörigen, Hausarzt, ja, zur Sicherstellung der weiteren Betreuung klarzustellen oder zu sichern. Ja. Also holt die ran, sagt denen, kommen Sie jetzt lang, damit der vielleicht auch nicht alleine bleibt und unter Beobachtung ist oder die. Ne? Ausführliche oder schriftliche Dokumentation des Gespräches, ne, sollte immer mit erhobenen Befunden und getroffenen Einschätzungen sein. Ja, dabei sollte man auch die akute und drohende Gefährdung benennen. Ne? Wichtig wäre auch, eine empfohlene Verhaltensweise mit aufzudokumentieren. Ja, ich weiß, das Protokoll wird jetzt richtig lang. Ja? Oder auch die Einschätzung des Einwilligungszustands sollte dokumentiert sein. Ja, zum Beispiel vollständig wach, adäquate Orientiertheit zu Ort, Zeit, Person und Situation, ne? ZOPS nenne ich das immer, also ZOPS, ja, zeitlich, örtlich, zu Person und Situation orientiert, gegenwärtig einwilligungsfähig, nicht verwirrt, gang- und standsicher. Das sind so Sachen, die sollten in so ein Protokoll definitiv rein. Ich sehe schon, ein, zwei Sachen muss ich mir auch noch immer mal ein bisschen ablesen. Die finde ich gar nicht so schlecht für meine Protokolle. Werden halt noch länger. Tut mir leid an alle Kollegen, die sich ein bisschen warten müssen, bis ich das in mein Tablet eingegeben habe. Ansonsten noch die Empfehlung der zügigen Weiterbehandlung. Also suchen Sie bitte Ihren Hausarzt umgehend auf. Ja, am besten, und das hat sich wirklich mittlerweile bewährt, kommt aus Niederösterreich auch so die Idee, wenn ihr könnt, ich weiß, Zeit ist Geld und Zeit ist knapp und so weiter, aber ihr habt die Möglichkeit, den Hausarzt sogar anzurufen. Dann macht mit den Leuten vielleicht sogar einen ganz konkreten Termin aus. Sagen Sie zum Beispiel, Frau Müller, ja, Sie gehen nachher, das heißt jetzt in einer Stunde um 17 Uhr zu Herrn Dr. Schumacher, ja, und besuchen den. Man hat festgestellt, gerade bei so konkreten Terminen halten sich die Leute viel mehr dran, als wenn man sagt, machen Sie es mal demnächst, ja, oder schnellstmöglich, ja. Genau. Versucht eine mögliche Betreuungsübernahme durch beispielsweise Angehörige eben sicherzustellen, hat man vorhin schon ja gesagt, ne? Und das finde ich super, weil ich fühle mich da einfach schon mal sicherer, wenn ich weiß, da ist jemand bei jemandem. Ne? Genau. Und wichtig ist natürlich auch, dass der Patient, und das muss man ihm ganz klar sagen, hier jetzt die Verantwortung für alle möglichen Folgen übernimmt. Ne? Seid da wirklich harsch, wenn ihr sagt, das muss sein, und werft nicht die Hände hoch und sagt so, ja, pff, dann will er halt dich, dann unterschreibt er hier fertig. Ne? Also, die Unterschrift des Patienten sollte immer auf eine Transportverweigerung oder in so einem Verweigerungsabschnitt erfolgen. Ja? Bei Unterschriftsverweigerung, ne, dokumentiert das möglichst immer mit Zeugen. Ich mache das auch so immer mit Zeugen, auch wenn der Patient unterschreibt. Ne? Schreibt da auch bei den Zeugen Name, Funktion und Unterschrift hin. Also nicht nur Bärbel Schäfer, ne, mit ist die Tochter. Das könnte man auch hinschreiben, das sollte man auf jeden Fall dann auch mit hinschreiben oder ne, sonst irgendwas. War jetzt nicht auf unsere Bärbel Schäfer von Sat.1 gemeint, aber das war gerade ein Name, der mir mal so aus dem Kopf einfiel. Und dann seid ihr, finde ich, schon mal ganz gut safe, ne? Wenn man sowas macht. Ihr kennt das vielleicht selbst, wenn ihr schon mal eine Transportverweigerung gemacht habt, ja, viel Schriftkram und wer schreibt, der bleibt, oder wer bleibt, der schreibt, ganz ehrlich, ist ja auch ein schöner Spruch, den man noch umdrehen kann, aber genau da liegt halt der Kasus Knacktus und deswegen holt euch im Zweifel, vor allen Dingen, wenn es eine Einwilligungsfähigkeitsproblematik gibt, also der ist nicht einwilligungsfähig, könnt ihr und müsst ihr das hier nicht alleine wuppen, ganz einfach. Ne? Schöne Checkliste. Wie gesagt, klickt ruhig drauf. Wir gehen jetzt aber auch gleich nochmal kurz auf, bevor es in eine ganz kleine Pause geht, auf die Beförderung ein. Sprich, wenn es eine Beförderungsablehnung durch den Rettungsdienst gibt oder ein Verzicht mit beiderseitigem Einvernehmen. Ja, finde ich immer gar nicht so schlecht, dass man das so aufschreibt. Also ich schreibe tatsächlich bei mir immer drauf, es besteht im beiderseitigen Einvernehmen ein Beförderungs- oder Transportverzicht. Das ist immer so ein Standardsatz, den ich dann reinschreibe, wenn es tatsächlich, wenn wir uns hier alle einig sind, dass das nicht so ist. Aber wie gesagt, auch eine Ablehnung kann durch den Rettungsdienst erfolgen. Und da gibt es dann auch eine schöne Liste. Und hier wird geschrieben, wird eine der Fragen von 1 bis 18 mit Ja beantwortet, ist eine Beförderungsablehnung durch den Notsan nicht anzuraten? Nicht anzuraten. Wird eine der folgenden Fragen 1 bis 18 mit Ja beantwortet, ist ein Beförderungsverzicht in beiderseitigem Einvernehmen nicht anzuraten. Ja, also hier wieder, wenn Ja geantwortet wird, sollte man den Patienten durchaus mitnehmen. Ne? Auch hier wieder, ist der Patient unter 18 oder der gesetzliche Betreuer, sofern einer da sein muss, ne, für Aufenthalt und Gesundheit, ist nicht anwesend, nicht erreichbar. Ja, wenn das so ist, dann mitnehmen. Hinweise auf eine vorliegende drohende Hilflosigkeit. Hinweise auf Einschränkungen der Einwilligungsfähigkeit. Ja, siehe oben quasi. Fehlende unklare Weiterbetreuung. Bedarf des Transportmittels KTW. Vorliegen einer gültigen ärztlichen Einweisung. Also wenn eine ärztliche Einweisung vorliegt, dann, die dann eben sagt, hier mit Rettungsdienst, dann könnt ihr auch nicht einfach sagen, nö, mach ich nicht. Ne? Ich weiß, da gibt es immer viele Diskussionen manchmal, aber bitte Leute, ne, nicht euer Tanzbereich. Da müssen wir einfach dem System geschuldet einfach mitspielen. Ne? Strukturierte Untersuchung, Anamnese war nicht durchführbar. Ja, auch da kann man sagen, hey, du kannst hier nicht ein ganzes Bild machen, aber der Patient möchte mit. Dann nimm ihn mit. Vorliegendes, neues, aufgetretenes A, B, C oder D und E Problem. Ja, auch da immer mal mit drauf gucken. Objektivierbare, akute, schwere Erkrankung oder akute, schwere Verletzung. Ja, ich meine, Leute, ne, das ist, glaube ich, klar, dass man da auch einen Patienten mitnimmt. Ne? Die Situation nicht als Bagatellverletzung eingeschätzt. Klar, wenn ihr sagt, das ist keine Bagatelle und keine Bagatellerkrankung, dann nehmt ihn mit. Ne? Auch hier wieder, wenn es einen Über- oder Unterzucker gibt, also eine Hypo- oder Hyperglykämie, klar, nehmt ihr mit. Ne? Bestehen starke Schmerzzustände über 4 oder erfolgte eine Analgesie, auch ganz wichtig. Ne? Und das wissen hoffentlich alle Notfallsanitäter und Notfallsanitäter, eine Medikamentengabe, da muss man danach einen Arzt vorstellig werden. Ne? Und gerade wenn ihr Analgesie gibt, bitte mitnehmen. Verschlechterung des Gesundheitszustandes ist zu erwarten. Ja, nee, rufen Sie uns nochmal an, wenn es schlechter wird. Auch eine ganz gute Ansage. Ja? Gibt es einen Hinweis auf eine Drogenintoxikation oder einen ausgeprägten Medikamenteneinfluss, der beeinträchtigt? Ja, dann sollte hier auch keine Frage mehr bestehen. Akute drohende Lebensgefahr muss ich euch nicht erzählen, ja, oder wenn es schwere Gesundheitsschäden gibt, genauso wie wenn ihr Bedenken und Zweifel habt, na klar, dann wird wahrscheinlich auch keine Ablehnung durch den Notsan bestehen, ja, und die notfallmedizinische Behandlung nach Algorithmen dieser Sammlung erfolgt, steht hier auch noch, dann bitte auch einmal mitnehmen. Wurde das Ganze alles mit Nein beantwortet, dann sollte der Notfallsanitäter eine Aufklärung des Patienten über die Anamneseerhebung machen, ja, und Untersuchung, und die erfolgte Einschätzung muss einfach an den Patienten ran. Es muss sichergestellt sein, dass der Patient das alles hört, sieht und gegebenenfalls auch dann verstanden hat. Ja, also auch hier wieder schriftlich dokumentieren, Untersuchungsergebnisse, ihr solltet eure Einschätzung noch mit reinhauen, auch eure Maßnahmen bitte. Ja, und natürlich den Einwilligungszustand des Patienten hier wieder dokumentieren, die Betreuungsübernahme zum Beispiel auch dokumentieren, war der Pflegedienst zum Beispiel da, gab es Angehörige, ist der Hausarzt vielleicht vorbeigekommen? Gibt's ja auch, ne? Genau, und natürlich auch Hilfsangebote, schreibt die wirklich immer mit rein. Hausarztbesuch, der kassenärztliche Notdienst über die 116, 117 oder gegebenenfalls hatte ich auch schon einen Transport mit einem Taxi. Ja, bei betrunkenen Menschen zum Beispiel muss man halt auch immer abwägen. Ja, ist der Intox wieder. Ne? Aber ja, Mietwagen, ÖPNV, gibt's ja alles. Ne? Bitte, und das kann ich jedem empfehlen, diesen Satz, ja, dass bei Verschlechterung des Zustandes der Notruf immer wieder angerufen werden kann. Ja? Begebt euch in die Gefahr, das nicht reinzuschreiben. So. Und natürlich, ganz wichtig, wie sieht der Patient nachher bei der sogenannten Übergabe aus, ne, wenn er allein gelassen wird oder sowas? Wie ist der Patient einfach beim Verlassen der Einsatzstelle? Wie gesagt, schaut euch diese Liste gerne nochmal an, holt die euch, fragt beim DBRD nach, gibt's übrigens in jedem Heftchen auch der Pyramidenprozesse und dergleichen, finde ich eine super Sache und kann einem dabei helfen. Wir gehen jetzt in eine ganz kleine Pause und danach wollen wir mal ein bisschen auf die Einwilligungsfähigkeit reingehen und da nochmal schauen, was passiert jetzt eigentlich, wenn der nicht einwilligungsfähig ist und wie kann ich den jetzt vielleicht doch in die Klinik bringen? Weiter geht es mit dem Thema, ja, transportieren oder nicht transportieren. Das ist hier die Frage. Ja, und da scheiden sich wirklich immer viele Geister. Da spielen viele, viele Faktoren im Rein, im Team natürlich auch, sowie mit den Patienten und den Settings, die wir eben so immer aufgreifen, beziehungsweise in die wir reingeraten. Und man muss ja auch mal kurz sagen, bevor wir auf die Einwilligungsfähigkeit eingehen, Teamplay ist nicht, der eine hat die Verantwortung, alle anderen halten sich raus. Teamplay heißt, alle verantworten das Ganze hier mit. Wer nichts sagt und eigentlich Bedenken hat, der macht sich meiner Meinung nach auf jeden Fall immer so ein großes Stück weit mit schuldig. Und wenn es halt erstmal nur um Kollegialität geht, weil ich sollte niemanden einfach so ertrinken lassen, wenn man merkt, ja, da kommt eine ganz große Welle auf ihn zugerollt. Sondern ihn möglichst da irgendwie wegziehen von der ganzen Sache. Deswegen traut euch, egal welcher Rang derjenige, der jetzt gerade die Entscheidung hat, wie viele Jahre er dabei ist, ihn doch mal vielleicht irgendwo zur Seite zu nehmen und zu sagen, du, Christian, ne, Sammy, meinst du nicht, dass wir das irgendwie ein bisschen anders regeln sollten? Also ich sehe da und da und da das Problem. Ja, das kann man machen. Muss man nicht immer vor dem Patienten machen. Ich finde es gut, wenn man da mal eine ganz kurze stille Ecke sucht oder einfach sagt, du, hast du mal eine ganz kurze Minute? Ich würde da mal kurz was noch nachfragen. Ne? Das muss jetzt nicht unbedingt immer so den Leuten gezeigt werden mit, ich bin hier nicht einverstanden. Das kann ja auch mal was anderes sein. Ne? Man kann ja auch manchmal einen Vorwand bringen. Man will ja auch Angehörige nicht unbedingt immer Boden ruhigen und sagen, ja, die sind sich hier alle nicht einig. Deswegen seid da einmal vorsichtig, passt auf euch gegenseitig auf und macht den Mund auf gefälligst. Ja, wenn ihr merkt, da wurde irgendwas übersehen oder mit der Entscheidung bin ich nicht ganz so zufrieden. Und ich hatte das auch schon und ich habe das auch gemacht. Ich bin mal runtergegangen zum RTW mit meinem Team zusammen. Wir haben alles eingepackt. Wir haben Nachbereitung gemacht, haben nochmal was desinfiziert, ne, ganzen Geräte und so weiter, den Rucksack nochmal kurz kontrolliert, noch am Notfallort, ja, also vor dem Haus. Und dann sagte die Kollegin einen Satz, der mir, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und da habe ich gesagt, Schande, das kann es ja auch sein. Und bin tatsächlich echt kein Schmuh. Also ich habe das wirklich gemacht, bin wieder hochgegangen und habe diese Frage nochmal gestellt. Und habe dann entschieden, sie sollten doch mit uns dringend mit ins Krankenhaus kommen, definitiv, ja. Ich möchte Ihnen das jetzt nochmal ganz konkret klar machen, auch wenn Sie schon gesagt haben, Sie möchten nicht ins Krankenhaus, aber das und das und das könnte es auch sein und das kriegen wir nur zum Beispiel mit einem Bluttest raus. Ich kam auf dieses Thema einfach nicht, war ganz spannend auf jeden Fall und das ist kein Armutszeugnis, wenn ihr das macht, na, wenn man da nochmal klingelt und sagt, ich würde da gerne noch mal eine Sache klären. Ne, wir haben noch was gemessen und es war positiv dann übrigens. Ne? Also ganz, ganz interessante Sache. Und da muss man wirklich über seinen Schatten springen, weiß ich. Aber das zeugt einfach auch von Professionalität, wenn du das genau so noch mal handhabst, weil dir noch mal eingefallen ist. Und das kann auch noch mal auf dem Weg weg sein. Wenn ihr schon wieder auf 1 gedrückt habt, dann sagt der Leitstelle Bescheid, du, ich muss da noch mal hin, ich muss da noch mal eine Sache klären. Wäre schön, wenn du mich mal ganz kurz rausnimmst oder mich wieder in den Einsatz reinziehst oder wie auch immer. Da muss nochmal eine Entscheidung her. Ne? Das sollte niemandem peinlich sein und das sollte natürlich auch von Leitstellen respektiert werden. Und ich glaube, wenn man denen das auch erklärt, ist es vollkommen fein. Ihr müsst da nicht ins Detail gehen mit der Leitstelle. Aber wenn eure fachliche Meinung jetzt doch ein bisschen kippen sollte, weil ihr sagt, boah, nee, das triggert mich jetzt total, dann sagt nicht, ich schlafe damit schlecht, sondern wirklich, traut eurem Bauchgefühl und geht dahin. Und jetzt gehen wir mal auf die Einwilligungsfähigkeit ein. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Einwilligungsfähigkeit heißt nicht, der Patient redet oder kennt seinen Namen. Ja, Einwilligungsfähigkeit heißt eben, er ist zu der Situation auf jeden Fall, also er ist sich seiner Situation bewusst, er versteht, was los ist, er versteht, was passieren kann. Ne? Er kann auch die Risiken abwägen und wie gesagt, er hat eine freie Entscheidung. Er wird nicht großartig irgendwie beeinflusst oder sowas vorher. Er wird einfach nicht beeinflusst. Ja, mal wieder so ein Beispiel. Ganz häufig passiert es, ist jetzt bei uns ja auch Wochenende jetzt gerade. Wir haben hier aktuell, wo ich jetzt gerade aufnehme, ganz viele Partys und Feiern wieder. Und wir nehmen einfach mal so einen jungen Mann, stark alkoholisiert, ist gestürzt, hat eine kleine Kopfplatzwunde und er sagt einfach, ich will ins Krankenhaus, richtig. Ne? Er wirkt selbstbewusst, aber versteht er halt wirklich, was eine Hirnblutung jetzt bedeutet? Ne? Einwilligung kann durch Alkohol aufgehoben sein. Ja? Auch wenn jemand sehr, sehr überzeugend Nein sagt, sollte man wirklich, wirklich klären, ist der einwilligungsfähig? Ja? Schmerz, Angst, Unterzuckerung, Delir, Schädel-Hirn-Trauma können genau das Gleiche tun. Ja, muss jetzt nicht unbedingt Alkohol sein. Also, wenn Zweifel bestehen, ja, ist er im Zweifel nicht einwilligungsfähig. Und da kommen wir jetzt mal zu der Frage, okay, ich sage jetzt, der hat was und der muss in die Klinik, aber jetzt sagt er, ich will nicht. Ja, super. Ne, dann kann man jetzt nicht die Hände hochreißen und sagen, hier unterschreiben Sie mal bitte, willst du nicht unterschreiben? Gut, dann unterschreibt ein Zeuge, tschüss und weg. Ja, dann kommt aber auch so die Frage im Team auf und die haben wir uns auch oft schon gestellt. Darf ich einen Patienten einfach zwingen? Ja, und da muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, jetzt mal ganz salopp, nö. Nicht einfach so. Vor allen Dingen nicht alleine bitte. Ja, der Rettungsdienst ist keine Zwangsbehörde. Ja, wir dürfen keine Freiheitsentziehung einfach so entscheiden. Also gerade als Notsan kannst du das nicht machen. Ja, und bitte fang nicht irgendwie an, jetzt mit Medikamenten umherzuwirren, um den noch irgendwie, ich nenne jetzt mal, gefügig zu machen. Ja, also ganz böse gesagt, sondern bloß nicht. Und das ist jetzt wichtig, wenn ein Patient nicht einwilligungsfähig ist und eine medizinische Indikation besteht, dürfen wir seine Ablehnung auch nicht einfach akzeptieren. Das heißt, wir dürfen nicht einfach gehen, ja, wir dürfen aber auch nicht gewaltsam handeln. Wir dürfen jetzt nicht einfach am Arm greifen und sagen, so, komm mal erstmal rein hier, Junge. Ne? Unsere Aufgabe ist es dann, die Situation so ein bisschen zu eskalieren. Und ich meine jetzt nicht, dass ihr euch mit dem anlegt, ja, und dass ihr euch mit dem kloppt oder was auch immer, sondern ihr sollt einfach in der Entscheidung weiter eskalieren. Ne? Also nicht alles alleine entscheiden. Wichtig ist, dass wirklich Situation eskalieren, nicht einfach beenden und das war's. Ne? Eskalieren in der Praxis, wir nehmen das einfach mal. Ein Patient ist verwirrt, hat ein unklares neurologisches Bild, ja, es besteht ein ganz klarer Transportbedarf, aber eben eine massive Ablehnung. Ja, der will auch raus aus eurem RTW, der will das nicht. Ja, und hier ist jetzt wirklich der wichtigste Schritt, ruft euch einen Notarzt nach. Ruft euch Leute nach, die mit euch diese Entscheidung tragen. Das ist keine Schwäche, wirklich nicht. Und egal, ob das nachts um drei ist oder sonst was, und egal wie, ich sag jetzt mal, doof euch Notärztin oder Notarzt kommen dann, ne? So, man sieht in dem Gesicht schon so, oh, was ist das jetzt hier wieder für ein Schund, ne? Es ist eure Absicherung, weil, nehmen wir es mal an, der Arzt oder die Ärztin bringt einfach ärztliche Verantwortung mit, hat eine rechtliche Bewertung des ganzen Sachen und ihr habt einfach auch eine zweite Perspektive, Leute. Ihr seid nicht komplett raus, ja? Das heißt also nicht, der Arzt übernimmt jetzt alle kompletten Entscheidungen für euch. Ihr habt euer Team erweitert und habt jetzt gesagt, mit dem entscheide ich jetzt mit zusammen. Und ich meine, ihr seid ja schon auf dem Pfad zu sagen, der muss mit, ganz einfach. Ne? Und der Arzt oder die Ärztin entscheidet jetzt hier eben, wie der Patient hier möglicherweise in die Klinik kommt. Oder vielleicht auch nicht. Gibt's ja auch. Ne? Wenn der Patient sich jetzt aktiv widersetzt oder vielleicht sogar eine Eigen- und Fremdgefährdung besteht, kommt die Polizei hinzu. Die solltet ihr auf jeden Fall irgendwie dazu holen, ja. Nicht um jemanden abzuholen, sondern weil hier eine Freiheitsentziehung jetzt eine hoheitliche Aufgabe ist. Der Rettungsdienst erkennt die Gefahr. Ja, die Polizei setzt den Zwang aber um, ja, wenn er rechtlich notwendig ist. Wir reden ja immer von einer Freiheitsberaubung, ne? Und das ist ja auch ein hohes Gut, steht im Grundgesetz drin. Aber im Grundgesetz, zum Beispiel Artikel 2 Absatz 2, steht auch drin, jeder Mensch hat das Recht auf eine körperliche Unversehrtheit und die Freiheit natürlich der Person, das ist genau das ja mit gesagt, das muss man einem sich einfach von der Zunge zergehen lassen, also körperliche Unversehrtheit, aber auch Freiheit. Und Zwangseingriffe sind halt Grundrechtseingriffe. Sie sind nur zulässig, wenn sie halt gesetzlich geregelt sind, wenn sie verhältnismäßig sind und eben von einer zuständigen Stelle, ja, sprich hier Arzt zum Beispiel, angeordnet werden. Der Rettungsdienst ist aber keine hoheitliche Zwangsbehörde, das muss man einfach auch sagen. Sprich hier so festhalten und reinzerren ist nicht eure Aufgabe, ist nicht euer Tanzbereich, sondern polizeilicher Tanzbereich. Dann geht auch noch mal ins Strafgesetzbuch und zwar der rechtfertigende Notstand. Finde ich auch immer ganz spannend, Paragraph 34 wird ja oft ein bisschen falsch interpretiert. Ja, Paragraph 34 erlaubt Eingriffe, um eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden, aber er rechtfertigt keine strukturelle Freiheitsentziehung und er ersetzt auch, wie gesagt, keine hoheitliche Entscheidung. Ein einmaliges Festhalten zur Eigensicherung oder zur Akutabwehr Ne, ist kein Zwangstransport. Also das muss man auch sagen, wenn der Patient jetzt um sich schlägt und so weiter und ihr haltet den fest, ist das noch keine Freiheitsberaubung. Also das Thema hatte ich letztens nämlich auch und da hatten wir jemanden, der wirklich massiv unter Drogeneinfluss litt und der hat echt um sich geschlagen. Der hat hier alles auseinandernehmen wollen und Polizei war noch nicht da, die haben wir schon gerufen gehabt. Und was mussten wir jetzt machen? Wir mussten eine Akutabwehr betreten und wir mussten ihn echt einfach festhalten, damit er uns selbst nicht weitergefährdet, sich aber auch selbst nicht gefährdet. Ja, das ist rechtfertiger Notstand. Und viele sagen ja immer hier mit Zwangseinweisung, das ist ja Psych-KG, haben sie vollkommen recht, ja, also Zwangseinweisung, Psych-KG, aber das, was wir hier machen jetzt, weil jemand nicht einwilligungsfähig ist, hat nichts mit dem Psych-KG zu tun, ja. Zwangseinweisung, Fixierung, Unterbringung hat etwas mit psychisch erkrankten Menschen zu tun, ja. Die Zwangseinweisung kann nur mit ärztlicher Feststellung gemacht werden, meist unter Beteiligung von Ordnungsbehörden oder in gewissen Bundesländern auch die Polizei, wird natürlich immer natürlich auch durch Dokumentation und viel Rechtsgrundlage und so weiter dann auch mitentschieden. Da habt ihr aber nichts mit zu tun. Das hat nichts mit dem Psych-KG zu tun. Dazu machen wir gerne auch nochmal eine Folge. Ich habe dazu aber auch schon mal ein Video, ist schon ein bisschen länger her, bei Sammy's Blind gemacht, wo man sich durchaus mal mit anlesen kann. Also hier reden wir jetzt nicht von einer Zwangseinweisung nach Psych-KG, sondern eben hier durch eine andere ärztliche Entscheidung und Gefahrenabwehr. Nochmal kurz ein Resümee daraus ziehen. Falsch ist und auch gefährlich, der ist nicht einwilligungsfähig, also packen wir uns den jetzt einfach ein. Ne? Oder man sagt einfach so, ja, Gefahrenabwehr, das passt schon. Ja? Oder das andere, ne? Ja, dann holen wir uns eine Unterschrift und gehen weg. Ja? Das kann dir strafrechtlich, zivilrechtlich und auch vielleicht dienstrechtlich komplett um die Ohren fliegen. Ja? Du hast hier dann eine Freiheitsberaubung im ersten Fall. Du hast gewesen auch eine Körperverletzung vielleicht, ne, gemacht und du überschreitest einfach deine Befugnisse. Und ich finde es wirklich auch immer gut, auch so ein bisschen, um auch eine Beweissicherung zu haben, wenn man die Polizei hier dazu ruft. Also wenn der Patient sich wirklich aktiv widersetzt, ja, oder halt eine Eignung und Fremdgefährdung besteht, dann holt man sich wahrscheinlich sowieso immer die Polizei dazu. Aber das auf jeden Fall immer mitzunehmen. Ne? Ach ja, Februar, love is in the air. Und ich sag's euch, bei mir geht Liebe ziemlich oft auch durch den Magen. Zumindest kocht mein Partner immer sehr gut. Und im Februar, da liebe ich diese kleinen Genussmomente. So Date Night, Brunch oder einfach so ein bisschen Self-Care auf der Couch. Und genau dafür passt Koro perfekt. Und ich bin ganz ehrlich, ich liebe Erdbeeren. Und bei Koro, da gibt's da so zwei Dinge, bei denen ich komplett eskaliere. Nämlich die Erdbeeren in Milchschokolade. Also nur noch so eins snacken und noch eins snacken, passiert oft. Und dann die getrockneten Erdbeeren. Mega-Topping für Müsli, Joghurt, mein Skirp. Porridge oder andere Sachen. Einfach so pur snacken kann man auch manchmal. Greife ich schon gern mal zu. Und wenn es um kleine Liebesbeweise geht, Koro ist für mich da echt eine gute Adresse für die süßen kleinen Naschgeschenke. Für Partner, Friends, Family und auch für dich selbst, wenn du möchtest. Und ich habe da schon was geholt, aber wenn ich das jetzt verrate, dann wäre ja die Überraschung weg. Also von daher, geht auf koro.com und gebt mir den Code RETTERVIEW einfach noch ein bisschen Rabatt oben drauf, damit ihr auch was spart. Also viel Spaß beim Snacken und Naschen und natürlich auch verschenken. Vielleicht der letzte Punkt für heute, aber auch ein leidiger Punkt, die Dokumentation. Das ist so ein bisschen die stille Absicherung für uns. Ja, Dokumentation, ich weiß, wer schreibfaul ist, der hat schon fast verloren im Rettungsdienst. Gerade bei Nichttransporten entscheidet die Dokumentation doch fundamental. Also das sollte jedem immer bewusst sein und ich finde das auch super. Also man muss schon sagen, so ein Transport in die Klinik, der ist manchmal so das geringere Übel, aber soll auch nicht immer für uns das Mittel der Wahl sein, um alles irgendwie zu umgehen, weil wenn wir das immer machen würden jetzt, dann überlasten wir einfach ein System, was sowieso schon überlastet ist, ja. Und bitte schreibt nicht nur diesen Satz rein mit Patient verweigert Transport. Das ist für euch keine Absicherung. Sorry, aber nee. Ne? Sondern warum bestand eine Indikation zum Beispiel, kann man reinschreiben. Warum war die Einwilligungsfähigkeit fraglich? Was wurde erklärt? Was wurde versucht? Oder wer wurde zum Beispiel auch hinzugezogen? Ja. Also Dokumentation zeigt nicht, dass alles perfekt war. Es geht hier nicht darum, den perfekten Aufsatz zu schreiben und damit dann zu glänzen und ein Sternchen ins Hausaufgabenheft zu bekommen, sondern sie zeigt, dass du halt einfach Verantwortung übernommen hast und dass du dich deiner ganzen Situation und der ganzen Situation an sich alle dem Ganzen bewusst waren. Ich finde das also essentiell, diesen Freitext, den wir ja immer ins Protokoll reinschreiben, auch wirklich ausführlich zu machen. Und wenn ihr euch manchmal auch wiederholt, weil ihr habt das schon ins Sampler ABCDE-Schema irgendwo reingeschrieben, finde ich so einen Klartext manchmal noch gar nicht so schlecht. Das ist auch das Erste, wo ich oft reingucke, wenn ich doch mal irgendwo ein Einsatzprotokoll irgendwo liegen sehe bei einem Patienten. Da gucke ich meistens erstmal in den Klartext, weil ich dann schon weiß, okay, wie ernst haben die Kollegen das vorher genommen? Und da stehen einige Sachen mehr drin, als wenn ich immer nur in irgendein Sampler, ABCDE oder sowas reingucke, was ich überhaupt nicht abtun will. Also füllt gerne alles aus, ja, macht das ordentlich und nur mal so. Es tut immer gut und ich glaube auch, der Patient hat ein Anrecht darauf, sein Patientenprotokoll zu Hause dann auch zu erhalten. Ne? Sprich, wenn ihr jetzt mit einem Tablet arbeitet, dann druckt es aus, ne, und gebt den Leuten das gerne aktiv auch nochmal in die Hand. Ja, ich kenne auch einige, die schmeißen es im Briefkasten, müsst ihr immer selbst so ein bisschen wissen, wie ihr das macht, ja. Aber ich finde es schon, dass wenn man das so nochmal persönlich übergeben hat, am besten auch nochmal mit dem Kollegen zusammen hochgehen oder die Kollegin, ja, das macht nochmal was her. Finde ich gut. Und manchmal sind die Leute auch total dankbar. Oder haben sich vielleicht nochmal in einem ruhigen Moment überlegt, vielleicht ja doch mitzukommen. Ne? Oder zu sagen, boah, ich weiß jetzt, woran es vielleicht lag. Also sind so Sachen, die man, so kleine Kniffe, die man immer gerne mal mitnehmen kann, die ich euch auch gerne da immer mit auf den Weg geben möchte. Ich habe euch nochmal so einen ganz kleinen Satz mitgebracht aus einem Protokoll, was ich heute auch geschrieben habe. Nach strukturierter Anamnese, klinischer Untersuchung und Beurteilung des Allgemeinzustandes ergab sich aus rettungsdienstlicher Sicht aktuell keine medizinische Indikation für einen Transport in eine weiterführende medizinische Einrichtung. Der Patient war während des gesamten Einsatzes wach, ansprechbar und nach Einschätzungen der Einsatzkräfte einwilligungsfähig und vollkommen orientiert. ZOPS orientiert, habe ich geschrieben. Die Einschätzung sowie das weitere empfohlene Vorgehen, Klammer auf, zum Beispiel Beobachtung, hausärztliche Abklärung, Wiedervorstellung bei Verschlechterung, wurden dem Patienten verständlich erläutert. Und hier habe ich nochmal in Klammern drunter geschrieben, 112 zum Beispiel wählen bei akuter Verschlechterung. Der Patient zeigte Verständnis für die Einschätzung und äußerte keinen Widerspruch gegen einen unterlassenen Transport. Kann man, finde ich, so nehmen. Könnt ihr ja vielleicht mal sagen, was ihr dazu sagt. Also ich finde, die Entscheidung lag hier klar bei uns, jetzt beim Rettungsdienst. Die Einwilligungsfähigkeit war benannt. Ja, es ist keine Schuldverlagerung und auch kein Patient verzichtet Mythos mit drin. Vielleicht kann man es auch ein bisschen kürzer schreiben, sowas wie, mal gucken, was ich so machen kann. Nach rettungsdienstlicher Untersuchung und Beurteilung ergab sich aktuell keine medizinische Transportindikation. Der Patient war einwilligungsfähig, wurde über die Einschätzung informiert und äußerte keinen Widerspruch gegen unterlassenen Transport. Ist vielleicht ein bisschen kürzer, ein bisschen sexier, aber kann man durchaus nehmen. So eine Transportverweigerung ist auch immer ganz spannend. Da habe ich auch mal einen Text rausgenommen heute. Aus rettungsdienstlicher Sicht bestand eine medizinische Indikation für einen Transport in eine weiterführende medizinische Einrichtung. Der Patient wurde über die Einschätzung, die vermutete Erkrankung sowie Risiken bei Unterlassung des Transportes verständlich aufgeklärt. Die Einschätzung und vermutete Erkrankung ergeben sich aus Folgendem. Dann habe ich aufgelistet, was er hatte, ja, und was wir vorgestellt haben und was ich so sage, was er haben könnte. Ne? Und dann auch nochmal, welche Risiken habe ich alle aufgelistet. Ja, von Schwindel, Sturz, Bewusstlosigkeit, dann Atemaussetzer, Reanimationsfähigkeit, Lebensgefahr, Tod. Alles aufgeschrieben. Dann noch dazu, nach Einschätzung der Einsatzkräfte war der Patient zum Zeitpunkt der Entscheidung wach, orientiert, einwilligungsfähig und der Risiken bewusst. Trotz wiederholter Aufklärung lehnte der Patient den empfohlenen Transport ausdrücklich ab. Wir haben bei uns im Rettungsdienst noch ein extra Formular, wo auch nochmal so ähnliche Texte drinne stehen. Ja, da auch nochmal drinne für den Patienten, weil diese Transportverweigerung bekommt der Patient auch in Kopie. Na, sie wurden nicht von einem Arzt aufgeklärt. Auch eine Sache, die man dringend auch mündlich nochmal sagen möchte. Ich bin kein Arzt, ich bin Notfallsanitäter. Kann man ja nochmal dazu packen, ist die höchste nichtärztliche Ausbildung in Deutschland. Aber trotzdem, da muss man einfach drüber reden, ja. Und das finde ich immer gar nicht so schlecht. Ne? Oder auch so eine Ergänzung bei der Risikoaufklärung zum Beispiel. Die Patienten wurde insbesondere mögliche Komplikationen einer möglichen Verschlechterung des Zustandes sowie die Notwendigkeit einer erneuten Vorstellung bei Symptombesserung oder Verschlechterung erläutert. Ne? Kann man auf jeden Fall so nehmen. Sollte man mit reinhauen. Ja, das sind so Sätze, die kann man sich immer wieder rausholen. Ich überlege auch gerade, ob ich die mit auf die Webseite mal für euch schreibe. Aber wie gesagt, ohne Garantie, dass ihr da immer aus allem rauskommt. Es ist nur ein Vorschlag, wie ich am Anfang ja schon gesagt habe. Ich hoffe, dass euch das Thema so ein bisschen bewegt hat, dass ihr vielleicht nickend davor gesessen habt oder euch jetzt komplett aufregt und sagt, was erzählt der denn da? Das haut immer sehr gerne rein. Ich bin da komplett kritikfähig und nehme das natürlich auch für mich mit. Also, Nichttransport ist einfach keine Kleinigkeit. Ich finde, das ist so als Abschluss, als Takeaway kann man das mitnehmen. Ja? Der Transportverzicht ist unsere medizinische Entscheidung und eine Transportverweigerung ist nur wirksam, wenn jemand einwilligungsfähig ist und das eben auch nach den Punkten unter Beweis stellt. Nicht-Einwilligungsfähigkeit heißt einfach für euch auch bitte nicht akzeptieren, aber auch nicht alleine jemanden zwingen. Ja, und im Zweifel wird dann halt einfach eskaliert. Ja, also wie gesagt, nicht anlegen, nicht raufen. Ja, holt euch eine zweite Meinung dazu, nehmt die ärztliche Entscheidung mit. Ja, und vor allen Dingen auch die hoheitliche Unterstützung. Und zum Schluss möchte ich euch noch eine Frage stellen. Ja, welche Situation, in der ein Patient nicht mit wollte, hat euch im Nachhinein am meisten beschäftigt? Denkt gerne mal drüber nach und schreibt es mir über retterview.de/Frage. Da bin ich sehr gespannt und wie gesagt, haut es gerne raus. Vielen, vielen Dank für ganz, ganz viele E-Mails, die mir hier geschrieben wurden, auch Nachrichten auf Social Media und so weiter. Sowohl natürlich über Staffel 3, aber auch die letzte Folge haben einige von euch schon echt getriggert und ich finde es super, wenn ihr da wirklich was raushaut. Und ich bin auch erstaunt, das muss ich wirklich sagen, in welchem Altersspektrum wir uns hier mit dem Podcast aufhalten. Also auch das junge Leute, ich habe letztens geguckt, 9 Jahre jung, hört auch Retterview und eine 12-Jährige hatte letztens gesagt, hey, ich verstehe vieles in eurem Podcast, auch wenn ich erst 12 bin, also ihr müsst es nicht immer erwähnen, dachte ich so, total süß und sie sagte auch, ich google das meinetwegen auch, aber es interessiert mich so sehr und macht weiter so, super gerne mache ich weiter so. Also vielen, vielen Dank für den gesamten Support, für das Ermutigen und ich muss immer sagen, jedes Mal, wenn ich vor so einer Folge sitze, ja, und denke so, boah, Christian, du musst heute wieder alleine reden, weil Gast hat abgesagt oder hat sich noch nicht gefunden, da, was redest du denn mit denen? Die müssen jetzt hier fast eine Stunde deine Stimme ertragen, aber ich muss sagen, auch das Thema hier hat mich sehr beschäftigt und ich fand das einfach in meinen Recherchen super wichtig, euch das heute zu erzählen. Weiß nicht, wie ihr das so seht, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Also, bis zur nächsten Folge Retterview. Bis denn, euer Sammy.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfallsanitäter Sammy Splint.